für ein Mensch, haben wir gesungen, was für ein Gott, was ist das für eine Person, die wir so als Zentrum unseres Glaubens bezeichnen, dieser Jesus Christus. Er ist Mensch geworden, aber was hat er mit Gott, dem Vater zu tun und mit dem Heiligen Geist? Und heute Morgen will ich euch ein bisschen darauf hinweisen, dass der Dienst und das Leben von Jesus Christus ohne den Heiligen Geist nicht möglich gewesen ist. Wir lernen das in dem Lukas-Evangelium sehr, sehr deutlich. Lukas legt da sehr viel Wert am Anfang darauf. Er beschreibt, dass der Heilige Geist zu Maria kommt und deshalb Maria einen Sohn bekommen wird, Jesus. Dann wird die Taufe beschrieben und dann kommt der Heilige Geist herab wie eine Taube auf Jesus. Und damit belässt es Lukas aber nicht, sondern im Kapitel 4 erwähnt er noch mehrmals das Wirken des Heiligen Geistes im Leben von Jesus. Und am Ende seines Evangeliums, Lukas 24, haben wir schon gehört, vorhin hat Hilmar vorgelesen, verspricht er auch nochmal diese Kraft des Heiligen und den Heiligen Geist den Nachfolgern von Jesus. Und diese Klammer macht sehr deutlich, dass für Lukas es ganz klar ist, der Dienst von Jesus ist ohne Heiligen Geist nicht möglich, obwohl er der Sohn Gottes war. Ist er genauso auf den Heiligen Geist angewiesen? Das bedeutet, wie viel mehr sind wir darauf angewiesen? Auf den Heiligen Geist und das Wirken des Geistes. Es reicht nicht aus, nur Jesus zu haben, ganz krass gesagt. Es reicht nicht aus. Wir brauchen den Heiligen Geist. Denn sonst ist unser Leben als Christ nur eine Form von Museumsbegehung oder Theaterspielen oder wir können auch sagen, bewegen im Internet, im virtuellen Leben. Es ist nicht das wahre Leben. Es sieht nach Christlichkeit aus, es kann sehr fromm aussehen, aber es fehlt etwas. Und den Heiligen Geist bekommen wir, weil Christus zum Himmel aufgefahren ist und den gesandt hat. Und wenn wir an Christus glauben, bekommen wir den Heiligen Geist. Aber es gibt in christlichen Gemeinden und Kirchen immer wieder Menschen, die irgendwann feststellen, ich bin schon lange dabei, ich habe mich selbst als Nachfolger Jesu gesehen, aber ich habe den Heiligen Geist gar nicht. Aber Leben ohne, oder wer den Heiligen Geist nicht hat, der gehört nicht zu Christus, heißt es mal im Römerbrief. Das heißt, es ist ganz wichtig, diesen Geist zu haben. Und das macht Lukas deutlich, dass es für Jesus genauso wichtig war. Lukas Kapitel 4. Ich lese mal von Anfang 4, Vers 1 und 2 und 3. Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend nach seiner Taufe. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Also eine komische Geistesführung. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er solle zu Brot werden. Also Jesus ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wo führt der Geist ihn hin? Auf sonnige Höhen, in Enthusiasmus hinein, in große Freude? Nein, in die Wüste. Und dort, wo er versucht wird, da führt der Heilige Geist ihn hin. Also nicht in irgendwelche erfolgreichen, schönen Situationen, sondern in eine Situation, wo wir bitten, führe uns nicht in Versuchung im Vaterunser. Gott führe uns nicht dahin. Und der Heilige Geist führt Jesus genau dahin. Er ist erfüllt mit dem Heiligen Geist und geht dann und kommt in die Wüste. Und in dieser Zeit isst er nichts, sondern dass er am Ende sehr hungrig war. Das Ergebnis der Geistesführung bedeutet großen Hunger. Keine Versorgung. Mies ist das doch. Das ist die Führung des Heiligen Geistes hier. Wir haben vielleicht manchmal im Kopf, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann sind wir voller Freude, von Kraft und dann geschieht es alles, was wir so bitten und beten, das geschieht dann so ziemlich schnell, Wunder, Zeichen, Heilungen und so weiter und so fort. Im Leben von Jesus demonstriert der Heilige Geist seine Gegenwart. Und seine Führung auf ganz andere Weise. Möglicherweise auch so in unserem Leben. Nun, dann kommt diese Versuchungsgeschichte, auf die gehe ich jetzt nicht ein. Aber nach dieser Versuchung, die Jesus besteht, heißt es, erfüllt mit der Kraft des Geistes, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. Ah, hier taucht etwas auf, was wir so ein bisschen erwarten, wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Ja? Da merkt man etwas von. Da spricht man von. Da geschieht etwas. Lukas berichtet hier gar nicht, was hier geschieht. Er berichtet hier nicht chronologisch, sondern thematisch hier etwas. So, chronologisch geschieht etwas anderes vorher. Das berichtet Lukas später. Da werden Dämonen ausgetrieben und Menschen werden geheilt. Und deshalb spricht man von Jesus in der ganzen Gegend. Hier passiert offensichtlich etwas, was Geisteswirken ist. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. Hier lehrt er mit Vollmacht, so heißt es an anderer Stelle. Und die Menschen sind erstaunt und sie achten ihn. Das würden wir eher mit dem Heiligen Geist und seinem Wirken verbinden, als das Vorherige, was ich genannt habe. Aber beides ist Wirken des Heiligen Geistes. Bei beiden heißt es, Jesus ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, kann es in die Wüste gehen oder dorthin gehen, wo Wunder passieren. Beides ist möglich. Und der Geist entscheidet, der Heilige Geist, nicht wir. Nicht unsere frommen Wünsche und unsere vielleicht oberflächlichen Erkenntnisse von dem, was gut und richtig wäre. Sondern der Heilige Geist weiß es viel besser. Und er führt und leitet. Und er führt und leitet selbst Jesus, den Messias, den Sohn Gottes, den Befreier, den Erlöser der Welt. Auch er wird geleitet vom Heiligen Geist. Und so kam Jesus auch nach Nazareth, so heißt es dann hier weiter, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift, der Heiligen Schrift im Alten Testament, also vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle, früher hatte man eine Rollen, keine Bücher, sondern Rollen, Schriftrollen, Buchrollen, des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, und hier wird jetzt zitiert aus dem Alten Testament, dem Prophetenbuch Jesaja. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagt er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs, fragten sie. Ist er wirklich der von Gott Gesalbte? Ja. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Das Wort gesalbt bedeutet Christus oder Messias im Hebräischen. Von daher sprechen wir von Jesus Christus oder von dem Messias, der von Gott Gesalbte. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Jesus macht, und dann heißt es, er hat mich gesandt mit dem Auftrag. Das heißt, der Geist des Herrn hat mich gesandt. Jesus ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er wird geführt durch den Heiligen Geist und er wird gesandt durch den Heiligen Geist. Und alles, was er tut, ist Sendung des Heiligen Geistes. Alles, was Jesus tut, ist Sendung des Heiligen Geistes. Er macht das nicht alleine. Wie viel mehr sind wir angewiesen auf das Wirken und die Sendung des Heiligen Geistes, da, wo wir hingehen, was wir tun, wie wir uns hingeben mit unserem Leben. Er ist angewiesen auf den Heiligen Geist, wir sind angewiesen. Und so ist es ein gutes Gebet, was wir sprechen können, immer wieder mal. Heiliger Geist, erfülle mich, leite mich, sende mich. Ein kurzes Gebet, was man kurz sprechen kann, zwischendrin mal oder auch morgens, regelmäßig, unregelmäßig. Heiliger Geist, erfülle mich, wie Jesus erfüllt ist. Führe mich, wie du Jesus geführt hast. Und sende mich, wie du Jesus gesandt hast. Ich bin doch der Nachfolger von Jesus. Also möchte ich erfüllt werden mit dem Heiligen Geist wie Jesus. Ich möchte geführt werden wie Jesus. Ich möchte gesandt werden wie Jesus. Nun, das Wirken des Heiligen Geistes ist hier auch zu sehen. Die Menschen sind beeindruckt und staunen über seine Worte. Und gleichzeitig kommt die Versuchung. Der Versucher in der Wüste, der Teufel, sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du doch diese Steine da dir nehmen, oder ich würde jetzt sagen, hier diesen Tonkuchen, und mach daraus mal Brot. Dann zeig doch mal, dass du Gottes Sohn bist. Hä? Und die Leute in der Synagoge, die erstmal erfreut sind und beeindruckt sind, sagen, aber das ist doch der Sohn von Josef, dem Zimmermann damals, den kennen wir doch. Der hat doch mit meinem Sohn gespielt damals, der hat sich doch mit meinem Sohn gerauft. Und da mussten wir als Eltern auch noch kommen und klären ihren Konflikt über die Jungs. Die haben sich richtig mit Nasenblutig geschlagen. Und dann hat der Zimmermann gelernt und ist rumgereist. Ja, sein Vater ist gerade schon verstorben, ja. Gott sei seiner Seele gnädig, sagen die dann ja, wenn wir sagen. Aber das ist immer noch der Sohn von Josef. Mensch, was für ein Mensch. Und wie tritt der denn hier auf? Ja, Versuchung. Auch hier führt der Heilige Geist ihn wieder in Versuchung rein. Diesmal Versuchung durch Menschen, durch die frommen Menschen. Vorher durch den Verführer, den Teufel, der auch fromme Argumente bringt. Also Jesus wird geführt durch den Heiligen Geist. Er wird geleitet durch den Heiligen Geist. Er sagt, ich bin gesandt durch den Heiligen Geist. Und hier in dieser Geschichte in der Synagoge in Nazareth, da kommen wir ein bisschen in die Richtung, was ist eigentlich diese Sünde gegen den Heiligen Geist? Es hat mit dem Thema jetzt hier nichts direkt zu tun, passt aber indirekt doch da rein, weil Sünde gegen den Heiligen Geist wird im Lukas-Evangelium und an anderen Stellen als Lästerung gegen den Heiligen Geist beschrieben. Man spricht gegen den Heiligen Geist. Was ist das? Was könnte das sein? Das zeigt uns diese Bibelstelle schon andeutungsweise. Das ist die Ablehnung von Jesus als Sohn Gottes. Das ist gutes Darstellung von Jesus, was Jesus ist, Mensch, sozialrevolutionär, dies und jenes und solches. Aber Sohn Gottes, Erlöser der Welt, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist diese Ablehnung von Jesus als Sohn Gottes, als Gesandter, als Messias. Später, Lukas Kapitel 12, wird erwähnt, dass Jesus Dämonen austreibt und dann sagen die Leute, ach, der macht das doch durch einen anderen Dämon, durch den obersten Dämonen. Und dann in diesem Zusammenhang spricht Jesus von Lästerung gegen den Heiligen Geist und Sprechen gegen den Heiligen Geist. Das bedeutet auch hier, da wird das Wirken des Heiligen Geistes gesehen, die Menschen sind überführt davon, die nehmen das wahr, dass hier ein Mensch ist, Jesus, von Gott gesandt, der Messias, und sie sagen, nee, das ist jetzt Wirken des Teufels. Das ist nicht Wirken des Heiligen Geistes, das ist nicht Wirken Gottes durch diesen Menschen hier. Er ist nicht der Retter, der Messias, sondern einer, der sich in den Dienst des Bösen gestellt hat. Und in diesem Zusammenhang spricht Jesus wieder davon, dass der Heilige Geist gelästert wird. Also wir können das zusammenfassend kurz sagen. Die Ablehnung von Jesus als Retter, als Erlöser, als Messias, als Sohn Gottes, als aufgefahren zum Himmel und die Ablehnung, dass er jetzt zu Rechten Gottes sitzt und regiert, das wäre die Sünde gegen den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist muss uns für diese Wahrheiten überführen. Die erfassen wir nicht selber. Das liegt nicht daran, dass wir so intelligent, so schlau, so fromm, so liebevoll sind, dass wir das erkennen oder so viele Bibelkenntnis haben. Es muss uns der Heilige Geist selber offenbaren, wer Jesus ist. Und wenn wir dieser Offenbarung eben widerstehen, dann haben wir keine Möglichkeit, zu Jesus zu kommen. Haben wir auch keine Möglichkeit der Vergebung. Deshalb heißt mal, diese Sünde kann nicht vergeben werden. So, aber ich bin beim Leben, beim Wirken des Heiligen Geistes, im Leben von Jesus, im Leben des Messias. Ich habe euch ein paar Bibelstellen gezeigt. Noch eine Bibelstelle aus dem Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 14. Da heißt es, denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. So, das ist erstmal hier aus dem Zusammenhang gerissen. Der Zusammenhang ist der, dass der Schreiber des Hebräerbriefes über die Opfer im Alten Testament spricht und schreibt. Und dann sagt er, und das Opfer von Christus ist viel größer. Christus hat für alle Schuld gebüßt. Und unser Glaube an ihn bedeutet, dass keine Opfer mehr nötig sind. Denn die Opfer, die gebracht wurden, haben nur begrenzten Wert und begrenzte Bedeutung. Sie können auch nicht das Innere reinigen. Und dann schreibt er, das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Und genau das hat Jesus ja gemacht. Er hat dem lebendigen Gott gedient. Er ist gekommen, nicht nur um Sünden zu vergeben, sondern durch die Leitung und Erfüllung und Gesendung durch den Heiligen Geist, dem lebendigen Gott zu dienen. Und das ist auch unser Auftrag. Wir sind nicht nur allein berufen, dass uns Sünde vergeben wird, dass wir in den Himmel kommen, sondern wir sind berufen, um dem lebendigen Gott zu dienen. So wie damals, vor viele Jahrhunderte früher, dass die Israeliten aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit worden sind. Nicht nur, um befreit zu sein und in Freiheit zu leben, sondern um im Land, dem verheißenen Land, Gott zu dienen. Das war das Hauptziel. Nicht die Befreiung war das Hauptziel, sondern der Dienst wieder für Gott. Und wir können Gott nur dienen, wenn wir durch Christus befreit sind. Und diese Befreiung geschah auch, indem Christus durch Gottes ewigen Geist geleitet war und sein Opfer dargebracht hat. Also auch der Tod Christi war ein Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist verantwortlich dafür, dass Christus gestorben ist und nicht Pilatus und nicht die Juden. Wenn Menschen verantwortlich dafür sind, ist es unsere Schuld. Du und ich, wir sind dafür verantwortlich. Aber es geschah unter der Leitung, der Planung und Führung des Heiligen Geistes, dass Christus seinen Weg gegangen ist bis ans Kreuz. Und von ihm und durch diesen Heiligen Geist hat er sein Opfer gebracht. Und deshalb ist dieses Opfer unbegrenzt, hat Ewigkeitswert, zeitlich unbegrenzt, in der Qualität unbegrenzt, von der Menge unbegrenzt. Es gibt nichts, was nicht vergeben werden kann. Außer, Klammer auf, diese Sünde, die ich beschrieben habe gegen den Heiligen Geist. Aber alles andere, was wir getan haben, was die Menschheit tut und anrichtet, kann vergeben werden. Das ist manchmal anstößig, ja? Selbst Kriegsverbrecher können das ja vergeben bekommen. Wo wir sagen würden, das kann doch nicht sein und darf auch in dieser Welt nicht sein. Auch in dieser Welt ist wichtig, dass Verbrecher verurteilt werden. Aber auch in Gottes Augen gibt es Gnade für den Schlimmsten. Und manchmal tut der Schlimmste sich leichter, dieses anzunehmen, als der liebe, nette, brave Bürger in unserem deutschen Land, der keiner Fliege etwas zuleide getan hat, der immer schon mit Religion groß geworden ist, vielleicht sogar mit frei evangelischer Religion oder anderer freikirchlicher Religion, mit Bibellesen und Beten von Anfang an. Und ihr Lieben, es gibt und gab auch in unseren Reihen Menschen, die da 10, 20, 30 Jahren dabei waren und dann gesagt haben, ich bin so groß geworden und habe dann gemerkt, nach 10, 20, 30 Jahren, einer der 50 war, hat mir das erzählt, ich habe gemerkt, ich habe das mit Christus nicht begriffen. Ich habe alles geglaubt, ja, so, aber ich habe immer tief gemerkt, da fehlte was. Und dann hat Gott es ihm gezeigt, Gott sei Dank. Wir können auch sagen, dann hat der Heilige Geist ihn bis dahin geführt, dass er sich selber erkannt hat in seiner Frömmigkeit als immer noch einer, der seine Frömmigkeit sich selber vorgehalten hat und von seiner Frömmigkeit her den Schluss gezogen hat, ja, ich gehöre dazu. Aber die Gewissheit, dass ich dazugehöre, kann nur der Heilige Geist mir schenken und nicht das, was ich tue, egal wie gut und richtig das auch ist. So, Christus ist geleitet worden vom Heiligen Geist. Er ist erfüllt worden vom Heiligen Geist, gesandt worden vom Heiligen Geist. Er hat Gott gedient durch den Heiligen Geist. Und da kommt Pfingsten ins Spiel, da sage ich aber nur wenige Sätze dazu. Und Pfingsten macht deutlich, das steht uns auch zur Verfügung. Auch wir können das und wir dürfen das erleben, erfahren und in dieser Weise Gott dienen. Nicht in eigener Kraft, sondern in der Kraft und Leitung und Führung und Sendung des Heiligen Geistes. Und alles, was dazu nötig ist, ist geschehen durch das, was Christus getan hat. Wir feiern gleich das Abendmahl und ist geschehen dadurch, dass Christus zum Himmel aufgefahren ist und den Geist Gottes gesandt hat, der gegenwärtig ist. Er ist da. Wir sehen ihn nicht. Damals, als das Volk Israel ausgezogen ist aus Ägypten, war die Gegenwart Gottes sichtbar durch die Wolken- und Feuersäule. Und später hat Gott sich sichtbar gezeigt, indem er in diesem Zelt, so war es ja, mit seiner Wolke der Herrlichkeit war. Das konnte man sehen. Das haben wir nicht mehr. Wir leben im Glauben, heißt es deshalb. Das heißt, wir leben im Wissen, dass Gott da ist, aber wir sehen es nicht. Glaube steht gegen Sehen, nicht gegen Wissen. Also wir wissen es, wir dürfen es wissen, dass der Heilige Geist gegenwärtig ist. Er ist da, leider eben nicht so sichtbar wie die Wolken- und Feuersäule. Oder vielleicht sogar Gott sei Dank, weil wir sehen an der Geschichte der Israeliten, dass die Sichtbarkeit der Gegenwart Gottes nicht dazu geführt hat, dass sie sehr, sehr treu und folgsam gewesen sind. Im Gegenteil, vielleicht ist es leichter, nicht zu sehen und zu glauben, statt zu sehen. Aber wir werden es auch einmal in Herrlichkeit sehen, in Ewigkeit. Und dann wird all das, was den Glauben vermiesen will, auch weg sein und was uns die Untreue vermiesen will, dann wird es nicht mehr da sein. Aber noch ist es hier, der Heilige Geist ist hier, nicht sichtbar. Aber er wartet darauf, dass wir uns von ihm leiten lassen, von ihm füllen lassen, leiten lassen und senden lassen. Lasst uns bereit dazu sein. Amen. Ich bete.